Moin.
Servus.
Und willkommen zu Potrott Kaffeepause. Ja. Schon eigentlich länger als einen Monat her, dass wir die erste Folge rausgehauen haben. Und wie ich jetzt zumindest ein bisschen mitbekommen habe, kam die jetzt ganz gut bei euch an.
Mhm.
Und dann kommt natürlich direkt die zweite Folge hier. Direkt.
Direkt. Also wir haben gesagt, monatlich. Ja. Was für uns bedeutet, in jedem Monat eine Folge. Vielleicht kommt die mal früher, vielleicht kommt die mal später. Aber
nicht, dass ihr euch jetzt wundert, die letzte Folge kam ja in der Mitte des Monats raus und jetzt die hier am Ende des Monats, ja, das ist für uns monatlich. Also einmal im Monat gibt es eine Folge.
Also wir sind da einfach auch ein bisschen gebunden an unsere Zeit, die wir finden.
Ja.
Genau.
Genau. Aber wir haben ein cooles Thema mitgebracht. Denke ich, das ist ja auch etwas, was uns verbindet, neben Pokémon oder beziehungsweise ist ja eigentlich das Gleiche, also Gaming. Pokémon ist ja ein Spiel und Gaming, aber wir spielen ja auch ein bisschen mehr als nur Pokémon. Denke ich.
Und, wobei Pokémon schon sehr viel ausfüllt von meiner Gaming-Kapazität, das muss ich echt sagen. Und ich komme immer wieder darauf zurück. Und wenn ich dann wieder mir denke, jetzt habe ich Bock, ich habe es im Podcast schon oft gesagt, hier meinen Flugmeister-Run, und der verschlingt dann einfach so 3 Wochen am Stück, wo ich dann irgendwie mehr keine Zeit nehmen will für ein anderes Spiel. Und
ja, bei mir ist das so ähnlich. Ich spiele ja auch immer parallel andere Spiele, aber die Pokémon-Spiele sind bei mir eigentlich, deshalb hole ich mir halt die auch nicht als Cartridge für die Switch, sondern digital. Einfach weil jedes Mal, so zwischendurch habe ich Lust, keine Ahnung, auf 3 bis 4 Stunden Shiny Hunting. Einfach so an dem Tag, so okay, was mache ich jetzt? Ach, ich hätte jetzt wieder Lust auf Shiny Hunting. Da sitze ich halt wirklich mehrere Stunden dran, aber um dann halt zu sagen, so ey, da muss ich erst mal. Das würde ich nicht machen, wenn ich die Spiele halt als Cartridge, als physisch hätte und jedes Mal austauschen müsste.
Ja.
Das würde ich dann nicht machen.
Das ist so eine Mini-Hürde, die man dann einfach nicht möchte. Ja.
Und die macht, diese Mini-Hürde macht das halt super schwer, oder eigentlich nicht, aber also man stellt sich ja vor, ist ja ganz einfach, aber erstmal musst du suchen, wo hast du das Spiel liegen lassen? Liegt das wirklich da, wo es ist, oder ist es in meiner Reisebeutel, ist es in der Spielehülle, ist das da, liegt das hier, keine Ahnung, irgendwo wird das sein. Ne? Und das ist halt diese Mini-Hürde, die man schon erstmal umgeben muss.
Und, die kenne ich gut. Ich bin eigentlich eher so ein Freund von physischen Spielen, also ich kaufe sie mir eher physisch, weil ich dann doch ein Spiel, das ich beginne, will ich ja dann auch irgendwann aufhören und so lange bleibt die dann in der Konsole drin. Aber eben so für nebenbei mal ein bisschen daddeln, da bietet sich bei mir zum Beispiel der Switch Online-Account einfach sehr an, wo es ein paar Super Nintendo-Spiele gibt, die ich gerne spiele, oder auch Nintendo 64 mittlerweile, wo ich dann halt auch ungezwungen, ohne irgendwie etwas umzuändern an der Switch selbst, irgendwelche Spiele spielen kann. Und das ist dann schon der Vorteil von den digitalen Versionen.
Und das ist auch so der Grund, weshalb ich dann halt alle Spiele abseits von Pokémon wirklich als physisch kaufe. Weil die lege ich dann ein, spiele ich auch wirklich komplett durch, liegen dann aber in der Switch drin, bis ich die halt durchgespielt habe. Aber halt, wenn ich in der Zwischenzeit halt Bock auf Pokémon habe, dann kann ich halt einfach wechseln. Ohne halt wirklich die Spiele auszutauschen. Und ich habe mir ja seit Anfang letzten Jahres eigentlich fest vorgenommen, ich kaufe mir keine Spiele mehr, bis ich das, was ich das zuletzt gekauft habe, durchgespielt habe.
Das kenne ich.
Das klappt halt wirklich sehr gut. An sich zieht sich das ein bisschen hier und da, ne? Also manchmal, und das ist halt so das Hauptproblem hier, was ich habe, ist, ich habe Spiele, die fange ich an, da habe ich auch richtig Bock drauf und spiele die, und so kurz gegen Ende kommt dann halt so dieser Tief, wo du das Spiel nicht durchspielen möchtest, weil ich weiß nicht, ob das bei vielen so ist, aber ich habe dann am Ende das Gefühl, ey, wenn ich das jetzt durch habe,
wo mache ich dann weiter? Dann ist so ein Loch.
Mit dem Spiel, ne? Der ganze Spaß, die ganze Freude, die ich jetzt durchgehend hatte, ist dann plötzlich weg. Und dann zögerst du das halt so wirklich hinaus, bis du dann am Ende dann sagst, boah, jetzt muss ich das durchspielen, sonst kann ich das nächste Spiel nicht kaufen. Ja. Das hatte ich zum Beispiel letztes Jahr dann bei Fire Emblem gehabt. Engage hatte ich, hab ich. Also ich bin ja großer Fan von JRPGs oder Taktik-RPGs. Habe ich Fire Emblem gespielt, Engage habe ich gespielt, habe bis zum vorletzten Kapitel habe ich es gespielt. Dann lag das wirklich 2 bis 3 Monate in der Switch rum. Ohne dass ich es halt angemacht habe. Zwischendurch habe ich immer wieder Pokémon gespielt. Und ich habe auch keine anderen Spiele in der Zeit gekauft. Also tatsächlich. Und dann kam auch immer der Release-Termin von Tears of the Kingdom immer näher und näher und näher. Und ich glaube, so in der letzten Woche habe ich mich dann aufgerappelt und die letzten 2 Kapitel nochmal durchgespielt, damit ich das Spiel durch hatte, um zu sagen kann, okay, du hast das durchgespielt, jetzt kannst du das nächste Spiel kaufen. Das habe ich aktuell gerade auch mit Yakuza 8 habe ich das
Dragon. Oder Like a
Dragon. Ja, genau, das habe ich jetzt auch. Ich bin jetzt auch im letzten Kapitel angelangt, aber das zögert sich jetzt auch mal erstmal hinaus, bis ich das nächste Spiel habe, was ich unbedingt spielen will. Also eigentlich gibt es da ein paar.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja eigentlich etwas am Start, oder? Mit Ejuden Chronicles, glaube ich.
Ejuden Chronicles habe ich mir überlegt, ob ich das mir hole. Andererseits habe ich noch ein altes Spiel, was ich halt unbedingt spielen möchte, was ich vor, keine Ahnung, 5 Jahren gekauft habe, das ist Dragon Quest 11. Das liegt dann noch rum in der Switch. Das will ich dann auch noch spielen, also vielleicht sogar eher das, bevor ich Ejuden Chronicles spiele. Aber erstmal muss ich jetzt Like a Dragon 8 durchspielen. Aber jetzt kommt's. Ich habe, ohne jetzt wirklich noch das Thema zu vertiefen, aber ich habe jetzt die Fallout-Serie auf Amazon Prime geguckt. Und als ich fertig war, hatte ich mega Bock, Fallout zu spielen. Das heißt,
habe ich gehört, dass da ganz viele Leute richtig Bock auf Fallout bekommen haben. Ich muss zuerst schauen. Also. Ja.
Und aber ich war ja auch sehr, also ich mag ja generell die Spiele, Fallout-Spielereihe, und ich habe die auch gespielt. Und auch da, bis auf Fallout 3, also die Nachfolger New Vegas, Fallout 4, habe ich nie durchgespielt. Mhm. Ich habe unglaublich viele Stunden in diese Spiele reingebuttert, aber nie durchgespielt. Wäre jetzt die Frage so, ey, jetzt wurde. Es kann auch wieder sein, gerade vielleicht, weil ich die Serie geguckt habe und die mir auch sehr gefallen hat, also auch da Empfehlung, eigentlich eine sehr gute Spieleverfilmung. Auch so recht nah an die Spiele gehalten, wirklich mit den Ideen und so weiter, also wirklich sehr cool. Hab ich schon Bock drauf, das Spiel zu spielen, aber das kann vielleicht so ein kurzer Hype sein, der durch die Serie gerade aufgeflammt ist, und das will ich jetzt aber noch nicht installieren. Ja. Da.
Wahrscheinlich könnte man das jetzt psychologisch total gut analysieren, so irgendwie Angst vor Abschlüssen oder sowas. Ja, ja. Aber ich glaube, also mir geht's sehr ähnlich. Ich habe immer so, wenn ich merke, dass ein Spiel jetzt aufs Ende zugeht, habe ich so ein bisschen, also ich will wissen, wie es aufhört. Mhm. Bei manchen Spielen wirklich, da bin ich dann schon so weit, dass ich nur noch sage, ey, abschließen jetzt. Ich habe ehrlich keinen Bock mehr. Mhm. Was oft schade ist, weil ich dann das Ende gar nicht mehr so krass genießen kann. Aber was bei mir dann oft ist, wenn ich nicht das nächste Spiel schon am Start habe, dann kommt so dieses Post-Gaming-Blues, wo man dann so wirklich so, boah, dann hat man auf gar nichts mehr Bock zu spielen, weil jetzt hat man gerade, das hatte ich nach God of War, weil das hat mich so krass geflasht, und da habe ich auch wirklich Platinum geholt, also beim God of War 2 jetzt. Und da war ich fertig, und dann war das so, okay, in die Welt kann ich jetzt vorerst, wenn es jetzt nicht einen dritten Teil gibt, nicht mehr zurückkehren. Mhm. Und das hat wirklich so einen Blues in mir ausgelöst, weil ich dann eben auch nicht gleich eine Alternative zum Spielen hatte. Und ich hoffe, da kommt noch ein Teil, weil ich will da auf jeden Fall nochmal was dazu spielen. Habe jetzt aber vorerst keinen Bock, jetzt wieder mit God of War 1 anzufangen. Und ja, aber das andere Extrembeispiel ist, und das haben vielleicht der ein oder andere, der hier das hört und auch uns bei Podrot verfolgt, hat das vielleicht mitbekommen, ich habe ewig lange gebraucht für Tears of the Kingdom. Obwohl ich eigentlich, ich war jetzt nicht mega gehypt, aber ich hatte Bock aufs Spiel. Mich hat das mit diesen Bauteilen hat mich so ein bisschen abgeschreckt, weil ich das jetzt nicht so in der Legend of Zelda-Welt gesehen habe mit diesen Mechanismen und so weiter. Ja. Fand aber dann im Spiel hat sich's wirklich sehr organisch angefühlt und das war auch echt cool. Aber das Spiel hat mich dann irgendwann verloren und zwar, weil es mir dann zu viel wurde an Open World. Also beim hier Breath of the Wild war das noch nicht so schlimm. Da war zwar die Welt auch riesig, aber irgendwo hatte es so gewisse Grenzen. Und ich wusste, ja, ich bin jetzt nicht der 100% Abschlusstyp. Ich habe auch nicht alle Krogsamen geholt. Ich habe, glaube ich, ich habe alle hier nicht Tempel, hier alle
Meine?
Schreine gemacht, das schon. Aber ansonsten halt auch so ein paar Nebenquests habe ich jetzt nicht gemacht. Aber ich war dann zufrieden, wo ich dann Breath of the Wild zu Ende gespielt habe. Ich habe mich sehr in die Versionen von Zelda und Link verliebt und auch in die Welt und auch also das hat super viel Spaß gemacht. Und bei Tears of the Kingdom war es dann aber so, dass man hat ja im Grunde nochmal dieselbe Welt, also wusste ich ungefähr, wo ich so spielzeittechnisch oder aufwandstechnisch dabei bin. Aber dann hat man ja auch noch die Himmelswelt, die jetzt an sich nicht groß ist, weil so viele Inseln sind das nicht, aber das sind halt so viele kleine Inseln und das war mir dann schon zu nervig, da versuchen, jede Insel zu betreten. Das ist mir dann zu friemelig irgendwie so. Und dann kommt halt diese immens große Unterwelt noch dazu.
Ja.
Und die hat mir an sich schon Spaß gemacht und hatte auch so einen bestimmten Thrill, da durch das Dunkle zu laufen und schauen auch, ob man genug Leuchtsamen mit hat, damit man sich den Weg erleuchten kann. Und also das fand ich an sich cool, aber das hat sich dann relativ schnell so ein bisschen ausgelutscht, das Thema. Und dann hatte ich halt so drei Ebenen einer Welt, die mir nicht mehr so viel Bock gemacht hat. Und irgendwann war ich dann wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so ey, ich habe die Goronen, also den Todesberg habe ich so vor mir hingeschoben, weil das fand ich bei Breath of the Wild so den langweiligsten Part. Und dann war es wirklich, ich hatte eben schon drei Schreine gemacht, dann war eben noch der Todesberg übrig und ab dem Zeitpunkt bin ich nur noch durchgerusht. Ich habe schnell das ganze Goronen-Dingens gemacht und dann bin ich auch relativ schnell nach Hyrule und habe dann eben den letzten Part auch gemacht. Beziehungsweise war ja noch der Untergrund, das ging mir so auf den Sack, dass ich da noch eben im Untergrund noch diesen einen Tempel machen musste. Und das war dann wirklich nur noch Spielen, nicht des Spielens willen, sondern einfach nur, damit ich fertig werde. Und das war anstrengend. Und deswegen habe ich tatsächlich so im Nachhinein bei Breath of the Wild gar nicht so den Breath of the Wild, sage ich, bei
Tears of the Kingdom
einfach nicht so das positive Spielerlebnis in Erinnerung, sondern nur noch dieses Abarbeiten am Ende. Und das finde ich schade.
Ja.
Was halt dann noch dazu kam, ich habe dann zu Weihnachten habe ich Final Fantasy 16 bekommen. Und dann wusste ich, ja, okay, ich muss jetzt schauen, dass ich mit Tears of the Kingdom fertig werde, damit ich dann mit Final Fantasy anfangen kann. Und da geht's mir jetzt aber sehr ähnlich, weil das auch so ein langwieriges Spiel ist. Ich mag eigentlich so storygetriebene Spiele, wo so epische Geschichten erzählt werden, aber ich bin momentan auch an dem Punkt, wo ich mir denke, so, wow, wie lange dauert's jetzt noch? Und ich hoffe, dass ich aus diesem Loch wieder so ein bisschen rauskomme, dass mich die Story wieder ein bisschen mehr packt. Aber das ist jetzt aktuell mein Spiel, das ich jetzt abschließen muss oder will, bis ich das nächste anfangen kann. Und Gott sei Dank habe ich jetzt noch nichts Konkretes am Start. Ich weiß, dass ich auf meiner Bucketlist ganz oben steht Hades 2, aber das hat ja noch nicht so einen richtigen Release-Termin. Deswegen habe ich keinen Stress. Gott sei Dank.
Ja. Bei mir, ich bin noch nicht so weit tatsächlich in Tears of the Kingdom, dass ich das ähnlich Gefühl habe. Aber ich habe es selber auch noch nicht durchgespielt. Dadurch, dass ich mir das Spiel aber zusammen mit meiner Cousine geholt habe und sie das Spiel gerade hat, kann ich es ja nicht durchspielen. Und das hat auch ein bisschen so die Regel gebrochen, ey, du kannst ja kein neues Spiel kaufen und so, weil als ich dann halt so mittendrin angefangen habe und dann, ich glaube, 2-3 Monate später kam ja dann, wurde ja auch Baldur's Gate 3 released, dann habe ich, und das Spiel hatte ich halt damals schon zu der Early Access gekauft, also ich hatte das eigentlich schon seitdem es damals angekündigt wurde oder seitdem man das zum ersten Mal kaufen konnte, habe ich mir es geholt. Das habe ich dann auch mit einem Kumpel gespielt, haben wir zusammen gespielt. Und dann lag Tears of the Kingdom halt komplett abseits. Also ich habe immer noch, oder ich hatte zu dem Zeitpunkt immer noch sehr viel Spaß gehabt mit dem Spiel. Auch gerade das Erkunden der Unterwelt hat, wie du gesagt hast, fand ich halt mega cool. Und aber irgendwann kam es dann auch zu einem Punkt, so wo ich halt das Spiel angemacht habe und eigentlich meine Liste abgearbeitet habe, ne? Obwohl das halt nicht der Fall sein sollte. Ich habe alle Erinnerungen schon eingesammelt oder alle Tränen schon bereits eingesammelt und was ich noch machen musste, ist halt hier und da eigentlich weiterentdecken. Aber ich habe irgendwie dann angefangen, einfach nur noch Ressourcen zu sammeln, um meine Rüstung zu pushen. Das habe ich bei Breath of the Wild habe ich das ja auch gemacht und selbst da, das habe ich auch noch nicht durchgespielt, ich bin bei der letzten Erinnerung, die ja im Schloss Hyrule ist, da bin ich jetzt auch drin, also theoretisch müsste ich nur das Schloss durchspielen. Und da hapert es dann tatsächlich, aber das habe ich vor meinem Neujahrsvorsatz gekauft, darum zählt das auch nicht. Wo jetzt einer kommt, ja, da habe ich auch nicht durchgespielt. Ich habe seit 2023, habe ich das gesagt, also es ist erst ein Jahr her, dass ich gesagt habe, hey, ich kaufe keine neuen Spiele mehr, außer halt mit der Ausnahme zum Beispiel, ich kaufe es mir zusammen mit einem Familienmitglied und wenn meine Cousine das Spiel gerade hat und das Spiel gerade selber spielt, kann ich ja nicht spielen und irgendwie muss ich ja über die Runden kommen, ne? Aber ja.
Ja. Aber genau dieses Abarbeiten, wie du gesagt hast, das ist genau das, was mich so an dem aktuellen Trend der Open World so ein bisschen stört, weil ich brauche jetzt kein komplett lineares Spiel, aber so ein semi-lineares Spiel, wo ich weiß, in welche Richtung ich mich entwickeln muss. Hier hat man halt wirklich in alle Richtungen Freiheiten. Ja. Und ich weiß noch, ich hatte halt so ein paar Spiele-Sessions, so 2-3 Stunden bei Tears of the Kingdom, wo ich mir vorgenommen habe, okay, und jetzt mache ich die Gerudo-Wüste. Jetzt mache ich Story, Gerudos, ich will wissen, was da passiert. Und das mache ich jetzt. Ich weiß, das dürfte im Normalfall so 1,5 Stunden dauern, bis man da durch ist. Und das nehme ich mir jetzt vor. Dann laufe ich halt von, keine Ahnung, von Schloss Hyrule weg Richtung Gerudo-Wüste und dann mache ich halt 27 Abbiegungen, weil da gerade etwas Interessantes ist oder da gerade was passiert ist oder da vielleicht etwas sein könnte. Dann habe ich mich wieder in den Himmel rauf katapultiert und halt da wieder eine Insel und so weiter. Und am Ende von den 3 Stunden bin ich nicht mal in die Wüste gegangen. Und dann dachte ich mir so am Ende der Session so, boah, das war jetzt eigentlich genau nicht das, was ich machen wollte. Und auch wenn mir diese Mini-Abenteuer und dieses Abweichen von meinem Plan schon auch in dem Moment so ein bisschen Spaß gemacht hat, hat es so meine Gesamtspielerfahrung von diesen 3 Stunden eingetrübt, weil ich habe eigentlich nicht erreicht, was ich erreichen wollte.
Ja.
Das nervt mich dann so ein bisschen.
Ich glaube, das ist so der Punkt. Open-World-Spiele geben dir zu viele Freiheiten. Viele. Und wenn du dich dann halt versuchst, so zu fokussieren, kannst du dich halt sehr schnell ablenken lassen. Das ist ja so auch bei mir so ein gängiges Problem bei den meisten Spielen, die selbst Open World oder auch wie bei jetzt Like a Dragon. Es ist so semi-Open World. Du hast halt deine Area und das eine Gebiet hat halt ein bisschen stärkere Gegner. Aber du kannst halt trotzdem sehr viel noch in diesem kleinen Gebiet machen, auch wenn es halt und wenn du dir dann selber so Regeln aufsetzt, wie zum Beispiel ich habe jetzt angefangen, alle Waffen und alle Rüstungen und alles Dings zu sammeln, das ist halt unglaublich viel Zeit, was das in Anspruch nimmt. Und dann gibt es halt noch Minispiele, zum Beispiel Like a Dragon hat so ein Pokémon-Minispiel, oder halt so kleinen
Ganoven trainierst.
Oder beziehungsweise im normalen Kampf besiegst und am Ende manchmal stehen dann da welche da und sagen, ey, du warst stark, ich will gerne dein Team beitreten, dann kannst du damit kämpfen. Und das ist auch so ein Minispiel. Und oder generell, so, ja, also Like a Dragon oder die Yakuza-Reihe hat also immer so 2-3 große Minispiele und dann ganz viele kleine Minispiele. Und die Minispiele sind aber tatsächlich so gut, dass du dich halt echt darin verlieren kannst. Und das ist halt, das hatte ich jetzt bei dem aktuellen mit dem Pokémon-Klon, es gab ja auch noch Pokémon-Minispiele, es gab ja auch noch ein ein Animal Crossing Minispiel, das sind das die zwei großen Minigames jetzt in dem Dings, wobei das Animal Crossing, das habe ich echt durchgerusht. Aber das Pokémon, das habe ich halt wirklich, und auch schon der Vorgänger, der hatte so ein Wirtschaftssimulator Minispiel. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele Stunden in ein Minispiel reingesteckt wie in diesem Wirtschaftssimulator. Um dich kurz zu erklären, du versuchst da halt deinen kleinen Keksladen an die Börse zu bekommen und stellst Leute ein, schaust dann halt. Und das fasst sich halt zusammen mit ein bisschen Managen und Zahlen gehen nach oben. Mhm. Und das ist das ganze Minispiel. Und ich saß wirklich nachts da. Ich weiß noch, ich habe einen Tag kam ich dann so zur Arbeit. Ich war komplett verschlafen. So, frag mein Kollege, was hast du denn gemacht? Ich so, ich habe das Minispiel bis 5 Uhr morgens gespielt. So, was? Yeah. Und ich habe halt wirklich mehrere Wochen nur in dieses Minispiel reingebuttert. Und ich dachte mir so, okay. Und das ist halt so das Problem, was ich halt auch mit anderen Open-World-Games habe. Es ist ähnlich wie bei, wenn ich Skyrim, ich habe es, keine Ahnung, mindestens 20 bis 30 Mal gestartet. Und jedes Mal höre ich zu dem exakt gleichen Punkt auf, nachdem ich mir ein Grundstück gekauft habe, ein Haus gebaut habe und das Haus komplett so mit allen möglichen Waffen und Rüstungen, Büchern und so geschmückt habe. Dann höre ich auf. Und das ist in jedem Durchgang ist das gleiche. Manchmal bin ich ein bisschen weit in der Story, manchmal bin ich nicht so weit in der Story, aber es ist immer der gleiche Ablauf.
Die Sims Skyrim.
Ja, genau. Und das ist so bei Skyrim der Fall, bei Fallout 4 war das auch der Fall. Ich habe angefangen, habe anfangs noch viel Story gemacht und ab dem Punkt, wo ich dann halt meine Settlements aufgebaut habe, dann war ich komplett weg. Dann habe ich dann nur noch damit beschäftigt. Ja. Und das ist halt so das Problem tatsächlich, denke ich, auch bei vielen Open-World-Games.
Ja, wobei es eh cool ist, wenn man so Alternativen auch bekommt. Ja. Aber eben, wenn es nicht zu ausufernd ist. Das andere Extrembeispiel, also wir haben jetzt beide gesagt, mit der Open World, so viele Möglichkeiten zu haben und quasi sich zu verlieren. Genau das Gegenbeispiel ist jetzt mit Final Fantasy 16 und jetzt wird es gleich so klingen, als ob ich mit gar nichts zufrieden bin. Aber Final Fantasy, ich weiß halt noch von Final Fantasy 10, was nach wie vor mein Lieblingsteil ist, dass man halt einfach einer Story folgt und man hat dann immer so Gebiete gehabt, wo man, also so Kapitel, wo man jetzt weiß, okay, in dem Bereich kann ich jetzt einiges entdecken. Mhm. Und bei Final Fantasy 16 ist das zwar auch an und für sich der Fall, aber da wird man so krass an die Hand genommen, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich weiß zwar immer jetzt, okay, ich bin jetzt am Anfang eines neuen Kapitels oder ich habe jetzt ein großes Kapitel abgeschlossen und jetzt habe ich wieder Zeit, was anderes zu machen, aber dann bekommt man halt irgendwelche Nebenquests vom Schmied, der sagt, ich brauche Steine oder Wetzsteine oder sonst etwas. Ich habe gehört, man bekommt es da und da und bekommt halt den Kartennamen, keine Ahnung, bei Marthas Rast, neben Marthas Rast sollten diese Wettsteine zu bekommen sein. Ja, okay, dann nehme ich das an. Und dann bekomme ich halt direkt auf der Weltkarte schon das grüne Rufezeichen, dass ich da diese Nebenquest, diese Steine finden kann. Okay, dann fahre ich dahin. Dann zeigt es mir auf der Karte an, wo ich diese Wettsteine finde. Und gehe hin und es blendet halt im Bildschirm groß die grünen Rufezeichen. Da sind diese drei Steine, die ich jetzt holen muss. Und ich denke mir so, okay, ich habe jetzt eigentlich nichts selbst gemacht. Ich musste jetzt mit niemandem sprechen, irgendwo Informationen holen oder sonst etwas. Irgendwie wusste das mein Charakter schon, wo ich die finde und hat die halt gefunden. Und dann gehe ich wieder zurück und rede mit dem Schmied und drücke, ja, hier drei Steine. Okay, super, danke. Und dann bekomme ich halt ein neues Schwert oder eine Möglichkeit, das Schwert zu verbessern. Und an und für sich mag ich solche Nebenquests schon, auch wenn das so sammeln ist. Aber es ist so, ich habe mich da so an die Hand genommen gefühlt. Und das so ziemlich bei jeder Nebenquest, die bis zu dem Zeitpunkt war, auch wenn man in einer etwas größeren Stadt ist, da gibt es so eine Grenzstadt, die hat ein paar Nebengassen und so weiter. Und da muss man dann auch, glaube ich, Leute finden. Ich glaube, mit drei Leuten muss man sprechen, die eben da diese, die Chefin vom Bordell kennen. Die musste ich halt finden. Und anstatt, dass ich halt durch die Stadt laufe und mit Leuten spreche, die mir irgendwelche halbgaren Hinweise geben, hatte ich halt drei grüne Rufezeichen auf der Karte und wusste, okay, das sind die drei Leute, mit denen ich sprechen muss. Und das hat mich halt echt so ein bisschen genervt, weil das ist wirklich nur noch dieses Abarbeiten, Rufezeichen drücken. Das ist wie so ein Gacha-Game auf dem Handy, wo ich einfach nur die Symbole andrücken muss. Und das finde ich schade, vor allem in so einem Franchise wie Final Fantasy, das einfach so riesig und so geniale Ideen auch schon hatte, dass das Gameplay so heruntergebrochen wurde. Okay. Und das ist auch der Grund, warum ich so ein bisschen jetzt nicht übersättigt bin, aber so ein bisschen leid bin, das Spiel zu spielen, auch wenn mir die Grundstory sehr gut gefällt. Ja. Aber ich habe so das Gefühl, ich mache fast nichts selbst.
Ich glaube, das ist auch so der Punkt. Du hast halt zwei krasse Extreme in Gaming. Einmal hast du halt zu viele Freiheiten, einmal hast du gar keine Freiheiten. Da so einen Mittelweg zu finden, gibt einige Spiele, ich glaube, oder halt je nachdem, wenn es ein Open-World-Spiel ist, dann halt, mittlerweile geht es ja bei Open-World-Spielen halt auch wirklich viel darum, dass du, hey, nicht nur wirklich die Story spielst, sondern halt auch noch zigtausend andere Sachen machen kannst. Und ich glaube, da kann man halt als Spieler sehr schnell sich drin verlieren. Ist ja wie in Skyrim mit dem Haus bauen, das ist ja auch per DLC dazugekommen und da kann man sich ganz schnell verlieren. Als bestes Beispiel tatsächlich wäre zum Beispiel Baldur's Gate 3, was wirklich ein sehr gutes Spiel ist, was ich auch mit dem Kevin, also ein Kumpel von uns, durchgespielt habe. Und am Anfang war es auch wirklich so, hey, es ist unglaublich riesig, du kannst so viel machen, aber du hast halt keine Minispiele, die dich wirklich ablenken oder die dich vom Hauptspiel so gesehen wegbekommen. Das heißt, du hast deine Nebenquests, sobald du aber das eine Gebiet komplett abgeschlossen hast, also du hast halt drei Kartengebiete, drei Kapitel, jedes Kapitel ein eigenes Gebiet so gesehen. Und wenn du das abgeschlossen hast, ist da auch nichts mehr. Das heißt, und ab dem bestimmten Punkt der Story kannst du dann fragt dich das Spiel auch, hey, wenn du jetzt fortfährst, kommst du nicht mehr zurück. Mhm. Und das half uns halt auch schon so ein bisschen, hey, Spaß an dem Spiel zu haben, weil das hat echt Spaß gemacht am Ende, weil du merkst halt, dein Charakter wird immer stärker und am Ende, selbst wenn wir schon Max-Level waren, das ist ja an Dungeons & Dragons angelehnt, was wir auch gerne spielen, warst schon auf Level 12, aber trotzdem gab es immer noch so viel zu entdecken, also in der Welt, aber es ist halt nicht so krass gewesen, dass du dich halt komplett davon hast ablenken lassen. Wie zum Beispiel ein Haus bauen, eine Farm gründen oder was weiß ich, was es alles für Minigames gibt in den meisten Spielen. Das hast du bei Baldur's Gate 3 zum Beispiel nicht. Du hast eine Story, du hast Quest und Nebenquest. Und die Nebenquests können sich ziehen, aber ab irgendeinem Punkt sind sie fertig. Das heißt, und wenn du alle Nebenquests in dem Gebiet durch hast, dann kannst du, keine Ahnung, kannst du eigentlich nichts mehr machen, außer halt noch die restlichen NPCs ausschalten, damit du eine leere Welt hinter dir hast, weil sonst hast du halt nichts mehr. Du hast halt, wenn du alle Gegner besiegt hast, und das haben wir wirklich gemacht, wir haben die komplette, so gesehen, alle möglichen Gegner, die uns auch feindlich gesinnt waren, haben wir direkt besiegt. Und dann waren wir am Ende wirklich, hey, gibt es noch irgendwas in diesem Gebiet, was wir machen können? Sind wir nochmal durchgelaufen, haben wir nichts gefunden, haben gesagt, okay, jetzt gehen wir weiter, dann gibt es auch nichts mehr. Und danach, nachdem wir das gemacht haben, oder nach und nach, so irgendwann, als wir im dritten Kapitel waren, habe ich auch angefangen, YouTube-Videos zu gucken. Und es wurden so viele Sachen gezeigt, die wir in den ersten Kapitel zum Beispiel übersehen haben. Und ich denke mir so jedes Mal, das ärgert mich schon ein bisschen. Also klar, wir hätten ein bisschen mehr suchen sollen oder das eine Rätsel haben wir nicht ganz verstanden und so weiter und so fort. Und dann dachten wir, okay, da geht's eh nicht mehr weiter. Und dann haben wir es gelassen. Und jetzt so im Nachhinein, so, ach scheiße, da hätten wir uns jetzt hier diese eine legendäre Waffe, die wir im ersten Kapitel hätten bekommen können oder hier und da. Aber nichtsdestotrotz hatten wir halt unglaublich viel Spaß. Und ich denke, das ist halt wirklich so das perfekte Mittelspiel oder das Spiel. Du hast halt eine Open World oder in dem Gebiet kannst du dich halt frei bewegen. Aber sobald du fertig bist, musst du weiterkeulen. Und dann kannst du nicht einfach sagen, ey, ich mache jetzt noch, keine Ahnung, baue jetzt noch 5 Häuser oder irgendwie, keine Ahnung, was es noch alles für Minigames gibt. Hier jage 30 Elche oder versuche hier der Jagdmeister zu werden oder Fischangelmeister und sowas. Sowas gibt's da halt nicht. Und ich denke, das ist so das perfekte Spielgefühl, was man vermittelt. Ja, also für mich zumindest mittlerweile.
Also ich bin da auch so, also was mir zum Beispiel bei Legenden Arceus bei Pokémon sehr gut gefallen hat, ich bin jetzt nicht der größte Fan des Spiels, weil es mich von der Spielmechanik jetzt nicht so abgeholt hat, aber was ich super fand, war einfach dieses diese Hub-Welten. Du hast halt ein Areal, in dem du dich frei bewegen kannst, auf die du auch wieder zurückkommen kannst und so weiter. Und da kannst du einiges entdecken. Sowas würde ich mir eigentlich so für viele Abenteuerspiele, Adventures vorstellen. Bei Legends of Zelda zum Beispiel. Ich brauche nicht diese riesen Overworld Hyrule wie in Breath of the Wild. Mhm. Wenn man mir ein Startgebiet gibt, wo ich vielleicht schon 3 Tempel machen muss oder lass es 2 Tempel sein, aber ich kann mir selbst aussuchen, mit was ich zuerst beginne und was ich danach mache. Und dann komme ich ins nächste Gebiet, vielleicht auch wieder mit ein bisschen Backtracking und so weiter. Das wird mir halt deutlich besser gefallen als wie diese komplett offene Welt. Und eben, das ist dann auch was anderes als wieder eine komplett schlauchige Welt, wo man wirklich nur der Story folgt und ein paar wirklich unwichtige Nebenquests macht oder Nebenquests, die dir im Endeffekt im Spiel nicht viel helfen. Ich meine, bei nochmal Final Fantasy 16, da gibt's Nebenquests, wo man zwar haufenweise Geld bekommt, aber halt als Items irgendwelche Seidenfäden, wo ich halt schon 99.000 in meinem Inventar habe, wo halt einfach so das Payoff am Ende nicht stimmt. Und eben sowas würde ich mir einfach wünschen, auch für Pokémon tatsächlich. Wenn man sagt, man hat ein gewisses Gebiet, in dem kann man sich aufhalten, da gibt es 3 Arenen. Ich mache die Arenen in der Reihenfolge, wie ich sie will, weil in Karmesin und Purpur, das ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Ja. Man kann zwar theoretisch überall schon hin, aber ja.
Wenn du zum Beispiel direkt am Anfang Tulia herausforderst mit deinen Level 10 Pokémon, siehst du halt kein Land.
Ganz genau. Und sowas würde ich mir halt wünschen, das wäre so mein präferiertes Spielsystem für ein Adventure. Mhm. Genau, also das finde ich schade. Ich finde, dass so eine ähnliche Formel oder doch eigentlich so eine ähnliche Formel hatten die früheren 3D-Zeldas ganz gut oder auch die 2D-Zeldas. A Link to the Past ist sowieso ein super Spiel. Aber auch Ocarina of Time, da hattest du halt so ein gewisses Gebiet, wo du dich wieder umschauen konntest. Da hast du vielleicht mal was entdeckt, was du im vorherigen Run nicht gesehen hast oder ein Item gefunden oder sonst was. Und das fehlt mir aktuell. So ein Spiel fehlt mir aktuell ein bisschen.
Ich glaube, das ist halt wirklich so bei mir. Entweder du lässt dich halt zu sehr und zu krass ablenken von einem Minigame oder du wirst dann halt irgendwann genervt davon sein, weil du halt nichts hast, was dich ablenken kann. Weil das ist halt so, du musst halt eine gesunde Mitte finden. Und das hat halt Baldur's Gate mir gegeben. Und ich merke gerade zum Beispiel, dass das hat Like a Dragon hat es zum Beispiel nicht. Also die Minigames, ich habe jetzt das Pokémon-Minigame, das hat ein Ende. Ne? Wenn du Meister bist, ist das vorbei und das ist auch gut. Aber zum Beispiel davor, das andere Minigame, da ging es ja dann trotzdem noch weiter. Also, und da war aber halt tatsächlich die Belohnung, halt, wenn du das Spiel wirklich weiter gut durchspielst, kriegst du erstens diesen Management-Simulator, den du hattest. Da gab es dann einen weiteren spielbaren Charakter. Mhm. Und jedes Mal, wenn du halt so ein Treffen mit deinen Aktionären oder so hast, hast du dann nochmal richtiges Geld im Spiel bekommen. Das heißt also da nochmal ein Batzen Geld, wo du was so ausgeben kannst. Und
so eine Gewinnerschüttung oder so quasi.
Genau. Und gerade so, das war halt wirklich eine Belohnung, weil das Spiel gibt dir halt nicht viel Geld. Ne? Und du spielst ja einen obdachlosen Charakter und kämpfst gegen andere Obdachlose und die haben halt nicht viel Geld. Also du wirst am Ende gut Geld haben, aber gerade solche Minispiele, die dann halt dich dazu verleiten, noch mehr Geld zu bekommen, wo du dann halt anfangen kannst, deine Rüstung und deine Waffen zu verbessern, das hilft halt schon und dann kannst du dich ganz schnell drin verlieren. Aber wenn es halt irgendwann sagt, hey, wie bei dem Pokémon-Minispiel, die Story hat einen Anfang und ein Ende und dann hörst du auf. Also klar, du kannst halt die anderen Trainer immer noch herausfordern oder auch bei dem Animal Crossing Spiel, Minispiel kannst du halt immer noch weiter die Insel ausbauen, aber die hat auch am Ende, ab einem bestimmten Punkt halt, war die Story zu Ende und dann war es einfach nur noch stumpf weiter grinden und da kannst du machen, kriegst du Geld, aber ich hatte da eh keinen Spaß, darum war es dann auch etwas einfach für mich loszulassen und dann mir die nächsten Spiele, das Spiel dann zu spielen, sodass ich das bald durchspielen kann. Werde ich jetzt auch in Zukunft tatsächlich machen. da ich ja jetzt erst umgezogen bin und mir noch richtig ein bisschen in die Wohnung reinkommen will, alles noch aufbauen muss und noch ein bisschen. Aber ich denke, dass ich dann spätestens Ende Mai fertig bin mit dem Spiel. Und dann überlege ich mir, ob es das nächste Spiel dann Ayuden Chronicles, also wieder so ein riesiges Monster-Game, oder halt eines meiner Spiele, die ich halt schon seit längerem besitze und noch nicht mal angefangen habe, wie Dragon Quest 11, was eigentlich auch ein riesiges Game ist. Also mal sehen.
Das ist auch, also Ayuden Chronicles ist tatsächlich auch so ein Spiel, das mir an sich optisch total gut gefällt und auch von der Idee her. Ich bin ja auch zu JRPGs, mag ich an sich schon sehr gerne und ich weiß aber, dass es mir zu groß sein wird nach Final Fantasy 16. Weil alleine schon, wenn man 100 verschiedene spielbare Charaktere hat, also ich glaube, mein Hirn würde mich das nicht zu Ende spielen lassen, wenn ich nicht mindestens einmal in einem Kampf benutzt habe, um zu sehen, was kann der. Und das ist halt bei 100 Figuren echt einfach krass riesig. Ja, stimmt eigentlich. Aber es ist halt nicht Pokémon. Es ist halt anders als, weiß nicht. Oder vielleicht, ja, keine Ahnung. Ja, jedenfalls weiß ich jetzt noch nicht. Ich weiß auch nicht, wie schnell ich jetzt mit Final Fantasy fertig werde. Es ist, wie gesagt, ich rutsche jetzt langsam rein in den Modus abarbeiten. Das will ich aber eigentlich nicht. Mal schauen, was da jetzt passiert. Ich bin jetzt eigentlich nicht leider, weil es macht mir tatsächlich gerade Spaß. Ich bin wieder ein bisschen abgerutscht. Ich habe bei Viet von den Rocket Beans habe ich gesehen, dass der jetzt montags immer Digimon World spielt von der PlayStation 1. Und das hatte ich damals auch. Und da schaue ich ihm jetzt halt ab und zu mal zu. Und das kickt halt so die Nostalgie. Und jetzt war ich so weit, dass ich mir selbst den PlayStation-Emulator halt geholt habe und das halt wieder gespielt habe. Und das macht halt einfach Bock, weil das so viel Nostalgie in mir auslöst. Und ja, da. Aber das ist auch ein relativ großes Spiel tatsächlich. Ja, nee, eigentlich nicht. Aber so ein mittelgroßes Spiel. Da muss ich jetzt schauen, wie ich das jetzt mit mir vereinbare. Wo du
gerade bei Digimon spielt bist. Da gibt es ja auch eins, was ich noch nicht durchgespielt habe. und auch kurz vorm Ende bin. Nämlich Cyber Sleuth, Hacker's Dream, glaube ich, oder so. Ich habe mir damals im Steam Sale das Spiel geholt oder beide Spiele zusammengeholt. Einmal Cyber Sleuth und Cyber Sleuth Hacker's Dream oder Destiny oder so, keine Ahnung. Du hast ja zwei Games, dann habe ich die für 20 Euro bekommen. War so ein Schnäppchen. Und das ist halt wirklich so eines der Pokémon-Klone, kann man so sagen, weil Digimon ja anfangs anders gespielt wird. Also, wie du ja gesagt hast, Digimon World ist ja mehr so ein Monster, wirklich Monster-Taming, Monster-Training-Spiel, während du dann halt also wirklich so der Tamer bist und das Digimon großziehst.
Im Grunde bist du wirklich so ein Ausbilder und nicht ein Trainer. Genau.
Wenn du bei Cyber Sleuth dann halt wirklich so der Trainer bist, der viele Digimon fängt oder so, eigentlich so ein Monster-Sammelspiel ist das. Mehr oder weniger. Also du hast nicht eins, sondern du hast halt sechs. Und du wechselst halt immer mit drei ab, die du kämpfst. Und das hat halt echt Spaß gemacht. Aber auch da, wieder kurz vorm Ende, habe ich dann gesagt, so, ach nee, ich will es jetzt nicht durchspielen, weil dann ist das zu Ende. Und dann müsste ich das andere Spiel spielen, was ich theoretisch eigentlich hätte zuerst anfangen sollen, weil das ja der Vorgänger ist. Ich habe auch den Nachfolger zuerst gespielt. Dann denke ich mir so, die ganzen Erneuerungen und Verbesserungen vom Nachfolger hast du im Vorgänger halt nicht. Und das ist halt so das Problem, weil du denkst so, Alter. Ja.
Mein großes Spiel, das ich nie zu Ende spielen werde, ist Elden Ring. Da bist du, glaube ich, gar nicht drin, oder? Ja. From Soft Spiele oder Souls-Likes. Ich bin so immer so auf der Kippe. Ich mag die Spiele. Ich finde das nämlich auch interessant, wenn man so eine Herausforderung hat, weil die sind ja wirklich bockschwer, wenn man nicht komplett drin ist oder viel, viel Zeit da investiert. Und ich habe ja Dark Souls 2 damals, war das erste, das ich gespielt habe. Und alle, die sich bei FromSoft auskennen, werden jetzt sagen, oh mein Gott, das ist der schlechteste Teil der Reihe. Ja, trotzdem hat es mir tatsächlich Spaß gemacht. Das habe ich aber auch lange nicht durchgespielt. Und irgendwann habe ich gesagt, ich will jetzt endlich ein Dark Souls-Spiel durchspielen. Und dann habe ich halt mit ein bisschen Hilfe ein paar Tipps und so weiter habe ich es dann doch durchgezogen. Hatte dann sehr viel Spaß und habe mir Dark Souls 3 geholt und das war richtig cool. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und dann kam Elden Ring. Und Elden Ring ist genau wieder das Problem mit der riesen Open World, wo ich schon nicht weiß, wo anfangen und wo hingehen und, ja, und was auch immer. Und das noch gepaart mit der bockharten Gegner, wo man so um jedes Eck wird man halt irgendwie sofort gemeuchelt und gekillt und man hat eigentlich, man ist immer im Nachteil gegenüber dem Gegner sozusagen. Und ich habe sehr viel Zeit hinein investiert und ich habe sehr oft wieder probiert, aber ich komme einfach nicht ran. Also das ist so ein Spiel und ich kann es, glaube ich, schon verstehen, den Hype, den es hat. Und ich kann auch die Leute verstehen, die das sehr geil finden, weil ich finde es optisch auch sehr interessant. Mhm. Aber ich mag es nicht. Also ich würde es gerne mögen, und es tut mir leid, dass ich es hasse. So ein bisschen. Und das ist wirklich so, das ist so mein kleiner Pile of Shame, für den ich, wo es mich im Nachhinein ein bisschen ärgert, dass ich da so viel Geld ausgegeben habe, weil ich hätte es mir im Vorhinein vielleicht mal anschauen können irgendwo oder mir mehr Gedanken darüber machen können, ob das schon meine Art von Spiel ist. Aber ja, ist jetzt einfach so. Und
das ist das Gute ist halt, ich bin nie wirklich in diese FromSoft-Spiele oder diese Darks,
Soulspawn-Spiele,
ja. Genau, Soulspawn-Spiele reingekommen. Einfach weil ich irgendwann gemerkt habe, so auch für mich, hey, wenn ein Spiel dich frustriert und du keinen Spaß dran hast, warum spielst du das? Ne? Ich kann es verstehen, wenn man halt wirklich dieses Gefühl am Ende hat, hey, ich habe den endlich besiegt und hey, ich habe es endlich geschafft nach all diesen Versuchen und so. Das ist wirklich ein Glücksgefühl, was dann ausgeschüttet wird, aber dahin zu kommen ist halt schon ein Weg.
Genau.
Ab einem bestimmten Punkt bist du halt einfach nur frustriert, dass du nicht weiterkommst.
Und irgendwann ist das Payoff nicht mehr groß genug für die Anstrengung.
Ja. Genau. Und das habe ich halt damals gemerkt, weil ich habe halt eine Zeit lang sehr viele MOBA, also League of Legends, gespielt. Und als ich dann angefangen habe, wirklich auf Ranked zu spielen, also da habe ich gemerkt, ey, das Spiel hat mich frustriert. Mit jeder Niederlage, und da half es nicht, dass es halt wirklich die toxischeste Spielegemeinde hat, nebenbei. Half es halt nicht. Und am Ende war ich halt immer schlecht gelaunt, frustriert. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, ich habe sogar meine Freunde, irgendwann bin ich einmal bei einem Spiel angegangen. Und da habe ich gemerkt, so, ey, das ist nicht das, was du willst. Ne? Also ich habe ein mega schlechtes Gefühl danach gehabt, mich auch sofort entschuldigt und so weiter. Aber allein der Gedanke, dass dich ein Spiel so frustrieren kann, dass du deine Freunde halt irgendwie angehst oder halt den Ton halt einfach mal etwas schärfer hast und genervt bist und so weiter. Das soll eigentlich ein Spiel nicht auslösen. Beim Spielen habe ich von Kind auf gemerkt, so, ey, das ist etwas, was Spaß macht. Ja. Was mich ablenken kann, woran ich Freude habe. Und wenn es mir keinen Spaß macht, dann mittlerweile zum Beispiel habe ich auch, also nach einer sehr langen League of Legends Pause, bin ich jetzt wieder reingekommen, aber mittlerweile sehe ich das halt auch nicht mehr so streng. Ich spiele auch keine Ranks mehr oder auch keine Dingsspiele. Ich spiele halt auch nur noch mit Freunden und dann kommen halt ab und zu, aber wir sind halt auch nicht mehr frustriert, wenn wir verlieren, sondern kommen einfach nur noch dumme Sprüche, weil wir auch gemerkt haben, ey, das hilft uns einfach nicht mehr weiter. Also wir machen das auch, spielen auch nicht mehr regelmäßig, sondern ab und zu mal so einmal im Monat oder so eine Runde, zwei, drei Runden, so einen ganzen Abend. Das war's dann auch, ne? Und das ist dann halt so, wo du dann merkst, okay, da fängt's wieder an, Spaß zu machen, weil du machst was mit Freunden und du bist halt nicht in diesem Modus, ey, ich muss gewinnen, ich muss das fertig machen, weil wenn du wirklich die ganze Zeit so denkst und oder das haben willst, fühlst und so weiter, dann frustriert dich das irgendwann. Und
ja, das erinnert mich an damals, als ich noch ein Kind war, da habe ich eine Zeit lang sehr viel Tekken 2 auf der PlayStation 1 gespielt und hatte dann das Gefühl, dass ich eigentlich gar nicht so schlecht bin, also so gegen die KI im Arcade-Modus, das war alles kein Problem mehr. Und dann habe ich irgendwann gesehen, oh ja, da kann man ja den Schwierigkeitsgrad auch erhöhen. Ich habe halt immer auf Normal gespielt und dann habe ich dann irgendwann auf Hard probiert. Und dann ist es auch wirklich mit den meisten Charakteren, hat es sehr gut funktioniert. Also mit denen, mit denen ich sowieso versiert war, war es gar kein Problem. Mhm. Aber dann habe ich mit Kazuya, glaube ich, gespielt. Und da muss man dann als vorletzten Gegner im Arcade-Modus gegen Heihachi kämpfen. Mhm. Und der war einfach unschlagbar gefühlt. Also den, da hatte ich keine Chance. Und dann war ich da halt so, als keine Ahnung, wie alt ich da war. War ich vielleicht 10 oder 11? Durfte das Spiel wahrscheinlich gar nicht spielen, aber egal. Und ich weiß noch, dass ich da vom Fernseher saß und ich habe, glaube ich, schon 2 Stunden allein an Heihachi gesessen und die Tränen sind mir im, durchs Gesicht geronnen und ich habe wirklich geheult und jedes Mal, wenn ich verloren habe, habe ich wieder geschrien und das war so frustrierend und irgendwann kam dann meine Schwester war es. Und die kommt dann rein und sagt, was ist eigentlich mit dir los? Sag ich so, ja, ich schaff den nicht und ich schaff den nicht und ich schaff den nicht. Und sie sagt dann zu mir so, ja, dann lass es doch gut sein. Wenn du heulst da jetzt wegen einem Computerspiel, lass es doch einfach gut sein. Und ich dann so, nein, und ich will den schaffen. Und irgendwann habe ich ihn, glaube ich, geschafft. Und dann war aber die Freude, ich hatte nichts mehr an Freude übrig. Es war wirklich nur noch so ein Hass. Ja. Und dann, ich glaube, der letzte Boss war dann sogar relativ easy gegenüber Heihachi. Aber ich hatte das so und ich habe dann auch das Spiel, glaube ich, mal ein Jahr nicht mehr angefasst, weil mich das so extrem frustriert hat. Und das ist genau das, was du sagst. Also an dem Punkt, ich meine, damals war ich ja wirklich noch ein Kind, wenn man an den Punkt kommt, dann sollte man es vielleicht mal auch einfach ein bisschen sich selbst in Frage stellen, einfach mal überlegen, ist es das wert?
Ja.
Oder suche ich mir mal eine Alternative oder mache ich sonst irgendwas? Weil, wie du gesagt hast, Videospielen soll ja primär eigentlich Spaß machen.
Ja.
Und das verliert man ab und zu mal ein bisschen so aus den Augen, habe ich das Gefühl. Vor allem, wenn man so in einer gewissen Bubble auch ist, oder so eben in dieser Gaming-Bubble und mit anderen Leuten, wie viele toxische Communities es gibt, wo einfach nicht mehr der Spaß im Fokus ist, sondern nur, wer ist der Beste, wer kennt sich besser aus, wer weiß alles von der Lore von einer Geschichte und jemand, der mal irgendwo einen Fehler macht, wird dann sofort als Noob oder sowas beschimpft. Und also das ist dann so die Kehrseite von dieser Gaming-Industrie oder von eigentlich gar nicht von der Industrie, sondern von der Community mehr. Und da muss man halt auch wirklich aufpassen, dass man da nicht in so eine Art Strudel kommt oder dass man da nicht sich zu sehr fertig macht über solche Punkte.
Ich glaube tatsächlich, dass du dann halt, je nachdem, in was von einer Bubble du dich befindest, kann das sich dann halt auch sehr schnell hochschaukeln von einem Franchise, was du halt sehr magst. Gerade durch jetzt nur auf Community bezogen, kannst du dich halt ganz schnell hochschaukeln. Es ist ein Franchise, was du liebst. Da fängst du aber an, hey, das gefällt mir nicht. Und dann kriegst du diese Bubble und diese Hassspirale geht dann irgendwann weiter. Und irgendwann bist du halt an einem Punkt, wo du denkst so, ey, das, was ich geliebt habe, liebe ich nicht mehr. Ne? Ich hasse es jetzt. Mhm. Und das ist teilweise bei vielen Spielen so. Und auch eins, zum Beispiel bei Pokémon, ist das eines der Dinge, wo ich das halt mitbekommen habe und auch gesehen habe. Das war ja damals so der Callout, so als sie gesagt haben, in Generation 8 kommen nicht mehr alle Pokémon vor. Mhm. Und da fing das ja schon an mit dem Negativen. Und das hat sich dann irgendwann, also bei mir jetzt nicht, ich bin immer noch sehr glücklich und ich bin sehr froh, wenn ich Pokémon spiele. Und ich werde wahrscheinlich auch das Gefühl einfach nicht haben, dass ich sie hasse. Natürlich können die Spiele besser sein, gerade auf technischer Ebene, keine Frage. Da haben wir unsere Kritiken auch abgegeben. Aber wenn die, und da wird halt aber vieles dann vergessen oder es wird übersehen, was zum Beispiel der Unterschied ist. Ne? Klar, technisch sind sie jetzt nicht auf dem besten Stand und die Spiele sehen halt tatsächlich nicht gut aus. Aber es gibt immer wieder neue Sachen und neue Verbesserungen, die Pokémon jetzt macht, wo man halt dafür sagen kann, ey, das ist gut gemacht. Story ist so viel besser geworden mit den neuen Spielen. Selbst die einzelnen Pokémon wurden so krass verändert, dass sie optisch sogar viel besser wirken, jetzt mittlerweile bei einigen. Und das wird aber übersehen, weil du halt in dieser Hassspirale bist und du dich dann so sehr auf einen negativen Punkt festsetzt und dann nicht mehr die anderen Sachen siehst und dann einfach alles andere mitreißt. Da, was zum Beispiel auch der Fall ist. Allein schon in Generation 8, als wir, ich glaube, es schweifen wir wieder ein bisschen zu Pokémon zurück, aber zum Beispiel der Hass oder auch diesen Unmut, den viele Spieler gegenüber dem Charakter Hop haben, ist etwas, was ich nicht verstehe, weil das ist eigentlich ein super Charakter, der wirklich sich weiterentwickelt, charakterliche Schwächen und Stärken hat und am Ende dann halt aber sein Ziel irgendwie erreicht oder halt dann sagt so, hey, und das hattest du halt bei den Rivalen vorher nie, ne? Blau war einfach nur ein arroganter Arsch. Nicht mal wirklich Arsch, er war einfach nur arrogant. So, er war auch nicht wirklich gemein zu dir, hat da ein paar dumme Sprüche gelabert, aber er war halt nicht böse, er war nie böse. War einfach nur arrogant, hat sich aufs Verbesserung gehalten. Böse war dann wirklich in dem Fall Silber, ne? Der war schon ein bisschen böser, der hat auch ein Pokémon geklaut und so. Aber Hop zum Beispiel, der wurde dann halt direkt mit Hau verglichen oder mit Tali, der ja halt wirklich ein herzensguter Charakter ist, aber Hop ist zum Beispiel, hat halt mehr Facetten gehabt als ein Tali. Wenn Tali halt immer glücklich war, hatte Hop ja auch so diesen Tiefpunkt im Spiel erreicht, wo er zum Beispiel seinen Starter weggelegt hat. Er hat dann halt seinen Swalock nicht im Team gehabt. Was dann halt schon, wo man halt so die Story, zumindest die Charakterentwicklung von ihm, so, wo Pokémon das halt zeigt, so, hey, wir haben uns was überlegt, wie wir den Charakter verändern können, so seine Stärken und Schwächen aufweisen oder seine Entwicklung aufzeigen, indem wir ihm einfach sein Signatur-Pokémon oder sein Haupt-Pokémon oder sein wegnehmen. Ne? Das ist halt einfach schon etwas, was viele durch ihren so gesehen fast blinden Hass oder blinde Wut gegenüber nicht mehr sehen und dann halt alles in einen Topf werfen und solche positiven Sachen oder eher das Negative, das Positive übertrumpft. Und das finde ich halt wirklich gerade in der Gaming-Branche so von der Fanseite ist halt sehr viel toxisch und das macht dann halt auch das nimmt der eigenen Person eher die Freude an etwas.
Wobei das ja auch nicht nur in der Gaming Community so ist, sondern momentan so gefühlt in jeder Bubble, die es gibt, wo es irgendwie einen Austausch unter den Fans gibt, wird mittlerweile so in Extremen auch schon gesprochen und ich denke mir, also wir sind ja beide auch so in dieser Manga-Anime-Szene so ein bisschen drin und bekommen ein bisschen was mit und da wird ja auch nur gefühlt gehatet oder in den Himmel gelobt. Und so das für die moderaten Kommentare gibt's wenig Platz. Und das ist halt auch so ein bisschen, glaube ich, Nebenwirkung. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass das will da gar nichts verdammen. Aber so die Entwicklung des Internets und die Entwicklung von sozialen Medien beziehungsweise Foren, wo man einfach den Platz hat, um seine Meinung zu sagen und da dann viele Freiheiten hat, seine Meinung zu sagen, da geht's dann halt sehr oft in Extreme. Und eigentlich vernünftige Diskussionen finden oft nur noch in Nischen Platz und auf dem großen Hauptplatz wird halt nur noch gebasht. Und das sieht man sehr stark eben in der Gaming-Bubble, aber eben auch hier Manga, Anime und ich schätze auch so in Filmfernsehen dürfte das wahrscheinlich auch sehr ähnlich sein.
Musik, alles.
Ja, und das ist halt wirklich so ein bisschen schade, dass eben die gesunde Mitte ein bisschen rausfällt überall. Ich meine, ich will jetzt nicht den Bogen in die Politik überspannen, aber da ist es ja dasselbe. Also irgendwo fehlt immer mehr die Mitte raus.
Ja, du hast halt wirklich die Fans, die das Ganze immer noch gatekeepen wollen und für sich behalten wollen. Und das ist ja auch eines der Phänomene, die ich ja ganz witzig fand, oder eigentlich nicht witzig, aber eher besorgniserregend. Aber der ganze um, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Stranger Things geguckt hast.
Habe ich nicht geschaut, nein.
In der letzten Staffel hat ja der eine Charakter Master of Puppets gespielt, also Metallica-Song. Und
ach doch, Stranger Things, natürlich habe ich geschaut. Ich habe jetzt gerade Stranger Things mit Last of Us verwechselt, warum auch immer. Nee, habe ich geschaut, ja.
Da hat er ja Master of Puppets gespielt, um das abzulegen. Dadurch hat das Lied ja dann, oder auch die Band, viele neue, junge Fans gewonnen, ne, weil die ja die Serie geguckt haben. Und ich fand es dann ganz lustig, dass unter den Kommentaren zu Metallica, die das dann gefeiert haben, viele ältere Fans auf einmal angefangen haben, so, ja, das sind keine richtigen Fans und bla bla bla. Und ich denke mir so, seid doch froh, dass die Musik, die, keine Ahnung, 30, 20, 30 Jahre alt jetzt mittlerweile ist, ne?
40.
Kommt so hin. ja, so 20 mindestens. Ich bin ja schon 30.
Ja, ich glaube, Metallica war in den 80ern, oder? Das wären 40 Jahre. Ne?
Ja. Das ist aber schon ein sehr altes Lied, mittlerweile Anklang auch bei der Jugend findet und die dann halt dazu kommen, egal wie man zu einem Franchise oder wie man zu einem Musik, Film, Game und so weiter kommt. Ich bin froh darüber, dass Menschen dazu finden, als eher zu sagen, ey, das ist nichts für dich oder ey, du bist kein richtiger Fan, weil ich von Anfang an was. Kann ich auch nicht. Er war ja nicht geboren. Wie können die Personen da von Anfang an Fan sein, wenn sie noch gar nicht auf der Welt waren?
Ja. Ne?
Also das sind halt so Probleme.
Die Diskussion habe ich auch gelesen. Und das ging ja sogar so weit, dass ja quasi wirklich diese Gatekeeping-alten Fans, die gesagt haben so, ja, halt Metallica, die ganzen Jungen, die jetzt da kommen, die sind keine echten Fans, wo dann James Hetfield, der Sänger von Metallica, selbst mal geschrien hat, bei uns sind alle Fans willkommen. Ob die vor 40 Jahren schon dabei waren oder jetzt, das ist ja egal. Hauptsache, man feiert den Metal oder die Musik, oder? Und das.
Ja. Und das ist ja das, was du eigentlich. Ich verstehe halt nicht. Das ist halt dieses Gatekeeping, ne? Du hast halt wirklich die Leute, die sich dann halt, keine Ahnung, die damit aufgewachsen sind und damit halt eine positive Erfahrung haben, aber dass du jetzt so stark ins Negative geschwappt ist, weil sie irgendwie dieses Gefühl, was sie ja damals hatten, nicht teilen können mit jemandem, der das jetzt heute spürt, ne? Weil klar, andere Generation, andere Lebenserfahrung und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich freue mich über jeden neuen Pokémon-Fan, der irgendwie zu dem Franchise kommt, egal ob es jetzt über die Kartenspiele, ob es jetzt Pokémon Go, ob es jetzt Unite und wie sie alle Spiele, Spin-off, Anime und so weiter, wie sie alle heißen. Wir sind eine Community und das sollte an sich eigentlich so der Fall sein, dass du halt wirklich Spaß an dem Produkt hast und das mit Leuten teilen kannst, die auch dran Spaß haben.
Aber du verstehst das nicht. Nach den Original 150 Pokémon ging es nur noch bergab.
Stimmt, ja.
Nee, aber ich denke mir halt auch, ich bin jetzt zum Beispiel Legend of Zelda, A Link to the Past für die Super Nintendo. Das war so eigentlich, würde ich jetzt sagen, das Spiel neben Super Mario Land, das mich eigentlich in die Gaming-Welt damals geholt hat. Mein Vater hatte damals eben die SNES Super Nintendo und eben ein paar Spiele und dann habe ich eben Legend of Zelda, Link to the Past gespielt und das war eigentlich das Spiel, das mich so ultramäßig geflasht hat und wo ich dann wusste, hey, mir gefällt das, Videospiele, da will ich mehr davon. Und wie schon gesagt, jetzt sind wir bei Tears of the Kingdom, was mir nicht so gut gefallen hat. Mhm. Aber deswegen sage ich auch nicht, A Link to the Past ist das unerreichbare Top und alles, was danach kam, war kacke. Oder Ocarina of Time ist undisputed das Beste. Ich finde Majora's Mask besser als Ocarina of Time zum Beispiel. Und es gibt auch Spiele, die mich jetzt nicht so gepackt. Also Skyward Sword hat mir sehr gut gefallen, aber das will ich nicht nochmal spielen, weil ich die Anfangssequenz, die dauert mir viel zu lange und da weiß ich, dass ich gleich mal keinen Bock mehr drauf habe. Spirit Tracks und Phantom Hourglass habe ich gar nicht gespielt, da weiß ich gar nicht, ob mir die gefallen würden und so weiter. Mhm. Aber ich würde mir jetzt nie erlauben, zu jemandem zu sagen, oder jemand, der jetzt von sich aus sagt, ey, Skyward Sword ist für mich das beste Zelda, mit dem bin ich in das Franchise reingekommen, da würde ich dem doch nie einen Kommentar hinschreiben, du bist ja dumm, das ist ja eines der schlechtesten und wie kann man das überhaupt spielen? Würde mir doch nie in den Sinn kommen. Eher sage ich dann, ja cool, sag mir doch mal, was dir so gut gefällt an Skyward Sword. Vielleicht erinnert es mich dann auch wieder an das, was mir gefallen hat. Mhm. Ich bin da eher so ein Typ, man muss sich da doch austauschen, nicht irgendwie gegeneinander kämpfen und auf sein Recht beharren oder sowas.
Ich glaube, eine Zeit lang war ich tatsächlich auch so. Mittlerweile ist es einfach nur ein dummer, sarkastischer Kommentar zu Sachen, die ich halt nicht mag. Aber wenn jemand zum Beispiel etwas mag, was mir nicht gefällt, dann lasse ich ihm die Freude mittlerweile. Ja. Weil jeder Mensch ist halt anders. Ne? Wir sind nicht gleich, wir sind anders aufgewachsen, jeder hat eine andere Lebenserfahrung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, dir gefällt jetzt das Spiel und mir fällt jetzt gerade zum Beispiel nicht auf Anhieb 1 ein, was mir nicht gefallen hat. Doch, hier sagen wir, obwohl, das ist wahrscheinlich im allgemeinen Tenor unbeliebt. leuchtender Diamant, strahlende Perle.
Ja gut, das bashen wir wirklich oft.
Ja, aber selbst da gibt es Leute, die wahrscheinlich Spaß an dem Spiel haben und denen wollen wir den Spaß ja auch nicht nehmen. sondern es ist einfach unsere Meinung zu den Spielen, aber jeder, der Spaß dran hat, der soll den halt beibehalten. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir das schlecht reden wollen, wenn dann halt unbeabsichtigt oder eher sarkastisch, mit spaßigen Untertonen, wie zum Beispiel mit Finnern.
Ja, vor allem, ich meine, wir in unserem Podcast, wir haben ja auch von Anfang an klargestellt, dass wir eigentlich unsere Meinung einfach widerspiegeln. Genau. Wenn wir sagen, strahlender Diamant und leuchtende Perle ist Kacke, dann ist es einfach, weil wir beide für unser Empfinden das so fühlen. Ja. Aber das heißt nicht, dass das Spiel per se Kacke ist.
Ja, das haben wir auch gesagt. Also. Und das ist halt so der Punkt. Und find's halt dadurch ein bisschen schade. Aber ich bin ja damals auch gaming-technisch mit Super Mario 3 reinkommen. Super Mario World, Super Mario 3. Mario Brothers 3, keine Ahnung.
Dem Tanuki.
Genau, für die Nintendo noch, die alte Nintendo-Konsole. Damals haben wir das immer mit meinem Vater und zwei Kumpels gespielt. Ich war der Schlechteste im Bunde, ich durfte am wenigsten spielen. Beziehungsweise hat man immer am schnellsten abgeben müssen, weil jedes Mal, wenn du einer stirbt, muss er abgeben. Ne? Und die anderen haben recht lang gespielt und mein Vater hat auch sehr lange. Wir haben das dann irgendwann an einem Tag sogar durchgespielt. Und wenn ich so zurück überlege, tatsächlich, das war so das erste Spiel, aber ich habe da noch nicht so richtig gefühlt. So, dann kam aber Pokémon. Und Pokémon war wirklich so das Spiel, wo ich gesagt habe, ey, jetzt bin ich wirklich in die Gaming-Welt. Und dann ging das ja weiter. Mit Pokémon kamen dann halt andere Spiele, auch Richtung mehr RPG, JRPG und was ja auch immer bis heute noch mein Lieblingsgenre ist, also Rollenspiel. Ob es jetzt halt japanische Rollenspiele, westliche Rollenspiele ist. Das ist tatsächlich egal. Hauptsache, ich kann irgendwo abschalten und tatsächlich mittlerweile sogar, vielleicht liegt das auch an meinem Alter, mittlerweile etwas so ruhige Rollenspiele, wo man sich konzentrieren kann, Zeit haben kann, sich was aufzubauen, als eher die hektischen, actionbasierte Rollenspiele, weshalb ich zum Beispiel tatsächlich auch kein Fan mehr der neueren Final Fantasy Spiele bin. Also, das ist ja schon mehr in Richtung Action RPG und es gibt hier und da ein paar Action-RPGs, die ich gerne spiele, also zum Beispiel Diablo oder so ähnliches. Aber mittlerweile muss ich sagen, so Final Fantasy holt mich halt nicht mehr ganz ab, weil mit Final Fantasy verbinde ich zum Beispiel einen bunter Cast an Charakteren, wo ich mir halt mein Team aus 4 Leuten zusammenstellen kann, die ich mag. Mhm. Und dadurch, dass aber halt, ich glaube, seit 13 eigentlich immer einen festen Charakter spielst, und den nicht austauschen kannst aus dem Team, sondern den immer dabei hast, hat das ein bisschen so mich so dieses Gefühl an Freiheit, was ich ja vorher hatte, oder mein
Lieblings- und Individualität auch, genau, oder so.
Genau, die Individualität des Teams war dann halt weg. Du musstest halt immer, in dem einen Kapitel musstest du Lightning immer dabei haben, im nächsten Kapitel war immer Snow dabei und dann war, keine Ahnung, wann Neil in 13 oder in 15, 14 war ja das Online-Spiel, in 15 hast du ja nur noch
Noctis. Die 4 Boys gespielt. Und nur noch Noctis gespielt, ja.
Genau, nur noch Noctis gespielt oder beziehungsweise vielleicht noch kurz die anderen. Aber das war's dann. Jetzt hast du halt mit
Clive.
16 halt nur noch Clive.
Ja. Und das finde ich auch schade, ja.
Ja. Und oder halt Final Fantasy 7, das Remake, Rebirth, wie es auch immer heißt. Da habe ich auch nicht den Anklang gefunden. Klar, es sieht super aus. Ne? Das ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Optisch mega. Aber ich habe so ein bisschen da den Anklang verloren, weil mein Lieblingscharakter zum Beispiel Red 13 oder auch Sid und Barrett, die spielst du halt nicht so häufig oft wie Cloud. Und wenn ich die ganze Zeit Cloud spielen muss, habe ich keinen Bock drauf.
Ja, sie sind halt nicht mehr. Sie sind halt wirklich komplette Nebencharaktere geworden. Mhm. Sie sind halt wirklich in eben bis hin zu 12 hattest du ja wirklich die Möglichkeit, im Kampf zumindest, muss ich den Hauptcharakter nicht in der Party drin haben und kann meine Kämpfe gestalten, wie ich will.
Mhm, genau.
Und dann steuere ich halt hauptsächlich, oder hauptsächlich jetzt auch nicht, aber ich habe halt in jedem Kampf zum Beispiel Barrett dabei. Das ist jetzt, ist er halt wirklich nur noch ein Nebencharakter. Das ist genau das, was eben ich auch ein bisschen schade finde. Ja. Ich mag in Final Fantasy 16, ich mag die Nebencharaktere sehr gern. Ich mag auch den Wolf, den man mit hat und so weiter. Aber ich denke mir halt immer so, ich, da bin ich und ich mache den Schaden. Der Wolf hilft mir ein bisschen und die, wie heißt es jetzt nochmal? Ist egal. Die macht halt ein bisschen Eisschaden dazu, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die mir effektiv im Kampf so viel hilft. Und wenn ich die halt in einem klassischen wie Final Fantasy X, da sehe ich halt wirklich, da wähle ich aus, jetzt benutzt sie Eisgar und dann sehe ich, was das mit dem Gegner macht. Und so sehe ich das halt oft mal nicht, weil die halt hinter mir oder außerhalb der Kamera agiert. Und eben, es ist eigentlich ein Action-Adventure mehr als ein JRPG.
Und das kannst du halt nicht, dieses Gefühl kann ich halt nicht auf andere Spiele ummünzen, weil ich da ein anderes Gefühl habe, wie zum Beispiel als Beispiel jetzt vom Aufbau her ähnlich wäre zum Beispiel Dragon Quest. Da hast du aber einen festen Hauptcharakter. Das ist aber für mich ein anderes Gefühl gewesen als bei Final Fantasy. Mhm. Wenn ich zum Beispiel Final Fantasy 8, habe ich da mein Team zusammengestellt und ich mochte Leon halt weniger als die anderen, also habe ich den rausgenommen. Während du aber bei einem Dragon Quest Spiel dann den einen Hauptcharakter, du hast eh einen stummen Protagonisten, das heißt, dann war das wieder was anderes, ne? Und dann konntest du den halt spielen und das war dann halt wieder ein anderes Gefühl. Also klar, du hast dann halt vielleicht hier und da eine gewisse misst du mit zwei Maßen, weil das halt vom Grund auf her mal gleiches Spiel, aber das Spielgefühl hatte ich bei dem einen Spiel ist halt anders als bei dem anderen Spiel. Oder der einen Reihe und der anderen Reihe. Weshalb das dann halt zu diesen Diskrepanzen kommen zwischen den beiden Spielen.
Ja.
Obwohl sie halt eigentlich fast identisch sind von der Art her. Ne? Und aber da hast du, selbst da hast du in Dragon Quest immer noch einen bunten Cast und kannst dein Team immer noch zusammen aufbauen und hast halt diesen einen Charakter, den einen Hauptcharakter, aber du spielst halt trotzdem immer noch parallel dazu drei andere Charaktere oder vier, je nachdem, wie dein Team aufgestellt oder wie das Kampfsystem ist. Jetzt hast du fast mittlerweile noch einen Charakter und den spielst du die ganze Zeit ab und zu, keine Ahnung, für eine andere Mission oder andere Kapitel spielst du kurz einen anderen Charakter, aber dann wieder zurück zu diesem einen Hauptcharakter. Und das ist dann halt so. Irgendwann zieht sich das halt. Und wenn du halt den Charakter nicht fühlst, weil das nicht so dein Charakter ist, dann geht's dir halt, hast du halt einfach keine Lust mehr auf das Spiel. Auf den Charakter. Du kannst halt nicht austauschen, weil du den spielen musst.
Ja. Ja. Aber das klingt jetzt so, als ob wir uns nur beschweren würden über die aktuellen Spiele. Dabei ist es aber tatsächlich so, ich habe immer noch sehr viel Spaß am Spielen. Und mir macht auch Final Fantasy sehr viel Spaß an sich. Natürlich hat man aber eben so Dinge, die einfach im Hirn oder im Herzen abgespeichert sind, an denen man automatisch alles Aktuelle misst. Und zusätzlich muss man ja auch sagen, die Spielewelt ist mittlerweile so breit aufgestellt. Ich habe ja nicht die Möglichkeit, das alles zu spielen. Ja. Und vielleicht gibt es irgendwo ein Spiel, das genau meine Needs erfüllen würde, von dem ich aber vielleicht noch nie gehört habe oder dass das einfach bei mir unterm Radar ist oder sonst irgendetwas. Und da, glaube ich, lohnt es sich auch mal so ein bisschen die Fühler auszustrechen oder mal was Neues zu versuchen. Ich habe damals mit Hades zum Beispiel, ich war nie so der Rogue Gameplayer oder Roguelite-Spieler und Hades hat mich so krass geflasht. Das war so ein cooles Spiel. Da freue ich mich auf Hades 2 jetzt eben extrem und genau, also es ist noch sehr viel Gutes dabei und auch sehr viel Gutes, das wir halt einfach anders bewerten. Wie du schon gesagt hast, Final Fantasy VII Rebirth wird wahrscheinlich eines der größten Spiele sein, die es aktuell gibt oder auch in der näheren Zukunft geben wird. Mich holt es jetzt spieltechnisch auch nicht ganz ab, obwohl ich natürlich interessiert bin, die Final Fantasy VII Geschichte mal selbst zu spielen. Und ja.
Ja, das ist genau bei mir der gleiche Fall. Also es gibt hier und da immer ein paar Spiele, wo ich sage, ey, da interessiert mich das halt, wie das Spiel oder die Story in dem Spiel ist, aber gameplay-mäßig interessiert mich das Spiel halt gar nicht. Und das ist, wie du gesagt hast, Final Fantasy VII wäre halt so der Fall. Andere Spiele, wo ich dann halt denke mir so, Alter, die Story interessiert mich null, aber das Gameplay ist halt wirklich spannend. Ne? Und das hatte ich zum Beispiel jetzt bei Fire Emblem Engage, hatte ich dann am Ende, hat mich die Story null interessiert. Aber das Grundprinzip des Spiels, diese taktische Tiefe, die du beim Rollenspiel, bei diesen Strategierollenspielen hast, das mochte ich halt immer noch sehr und dadurch, das hat mich motiviert, das Spiel durchzuspielen. Und du hast halt mehrere, aber es ist halt je nach Dings. Und es gibt viele Spiele, auf die ich mich freue, die kommen sollen, werden oder schon angekündigt sind. Und ja. Aber so mal davon abgesehen, können wir noch, oder will ich dich fragen, was ist so dein absolutes Lieblingsspiel? Oder ein Spiel, wo du sagst, hey, wenn ich von heute auf morgen so alles, die Erinnerung an diesem Spiel verlieren würde und das Spiel nochmal von vorne spielen würde, könnte, was wäre so dein absolutes Highlight?
Was wäre mein absolutes Highlight-Game, wenn ich jetzt nochmal komplett neu anfange? Ich glaube, so mit einer ähnlichen Erinnerung, also mit einer ähnlichen Herangehensweise, wie ich das Spiel kennengelernt und dann lieben gelernt habe, dann wäre es wahrscheinlich Zelda Majora's Mask. Weil mich das eben auf ganz, also allein schon diese Melancholie, die über dem ganzen Spiel hängt, das war mal ein ganz neuer Zugang für mich auch, dass da irgendwie so alles so im Argen auch ist oder so alles so ein bisschen schräg und alternativ, und das fand ich nämlich mega cool. Ansonsten so in neuester Zeit, ich würde halt zum Beispiel God of War, glaube ich, ist wirklich so, also die Neuinterpretation ist ja das Falsche, aber halt die zwei neuen Teile, die haben schon eigentlich genau das erwischt, wie ich mir ein Spiel vorstelle, und ich war da so ultra krass geflasht davon. Und als drittes, weil ich es auch schon erwähnt habe, ich würde Final Fantasy X einfach nochmal gern neu kennenlernen. Das sind so meine drei Takes, die ich da in der Hinsicht sagen würde.
Ja, bei mir sind es halt auf jeden Fall auch Platz 1 wäre es Knights of the Old Republic, also die ersten beiden Spiele. Knights of the Ripper 1 und 2, weil das sind unglaublich gute Spiele. Ich hatte mega viel Spaß dran. Und das Problem ist, wenn ich die jetzt wieder von vorne anfangen möchte, ich weiß, was passiert, ich weiß, wann ich was machen muss. Dadurch zerstört das ein bisschen so die Spieleerfahrung, weil du das ja schon alles kennst. Oder hey, du weißt, was du da machen musst. Du weißt, was du da sagen musst, damit die Leute, und das ist halt bei diesen Entscheidungsrollenspielen halt so der Nachteil. Aber das wäre halt so ein Spiel, was ich gerne wieder ohne Erinnerung gerne spielen möchte. Das zweite wäre wahrscheinlich auch die Mass Effect-Reihe von 1 bis 3. Mhm. Auch da unglaublich gute Spiele, habe ich sehr gerne gespielt. Natürlich gab es auch hier und da ein paar Sachen, wo ich sagen würde, ey, fand ich jetzt nicht so gut, wie zum Beispiel ab Teil 2, wo das dann halt ein bisschen mehr actionbasierter wurde und der Rollenspielaspekt etwas zu kurz kam und im dritten Teil, der dann halt auch noch wieder gekürzt wurde. Aber immer noch gute Spiele sind, gerade weil die Story halt unglaublich gut ist. Aber auch da wieder das gleiche Beispiel. Also ich weiß, was passiert, ich weiß, wie es ausgeht, und ich kann es halt nicht einfach von vorne spielen, weil da das Lineare, was du da hast, ist halt immer gleich. Ne? Du hast halt ein bisschen Auswahl, ey, fliege ich erst zu dem Planeten, oder fliege ich erst zu dem Planeten, aber am Ende kommt es halt immer zum gleichen Ergebnis. Und das, und auf Platz 3, das ist tatsächlich etwas schwieriger, da habe ich jetzt kein so krasses Game, oder würde ich tatsächlich sagen, wenn es etwas Jüngeres sein sollte, dann Fire Emblem Three Houses, weil das ist auch so, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, aber ich hatte da das erste Haus fertig, und du hast ja da so gesehen vier verschiedene Storystränge, aber ab dem zweiten habe ich irgendwie den Faden verloren. Das zweite Haus gestartet und bis zur Mitte fast gespielt, und dann irgendwie habe ich da den Faden verloren und dann erstmal beiseite gelegt, weil obwohl du halt so gesehen vier Stories hast in dem Spiel, die auch wirklich unterschiedlicher nicht sein könnten, habe ich da irgendwie dann da nochmal die Lust am Ende verloren ein bisschen. Aber das wäre auch noch mal so ein Spiel, wo ich dann da komplett auf Null, wo du nichts weißt und alles herausfinden musst, das macht Spaß.
Ich habe noch einen Honorable Mention, und wahrscheinlich wäre das sogar eigentlich, ich glaube, das wäre wirklich, von der Story her gesehen, wäre das wahrscheinlich doch die Nummer 1, weil es mir gerade einfällt. Und weil es witzig ist, weil es ein Open-World-Game ist, Red Dead Redemption 2. Also das hat mir auch eine Geschichte erzählt, die ich so kein zweites Mal noch gesehen habe. Eben God of War kommt nah dran, weil das auch einfach eine epische Geschichte ist, was da erzählt wurde. Aber was da in Red Dead Redemption 2 abgegangen ist. Ich muss dazu sagen, ich kannte den ersten Teil nicht. ich habe die nicht gespielt, also kannte ich die Charaktere nicht, die man eigentlich schon gekannt hätte, wenn man das erste Spiel gespielt hat. Also ich bin da komplett blind rein. Und also was da in der zweiten Hälfte oder so im letzten Drittel storytechnisch passiert, also das schlägt so ziemlich jede Serie und jeden Film, den ich hier gesehen habe. Mhm. Und ich wünsche mir immer noch, dass das irgendwann mal in Serienform irgendwie hoffentlich gut umgesetzt wird, weil das ist eine Geschichte, die ich finde, die jeder mal gesehen haben sollte. Und es ist aber schwer über das Medium Gaming, wenn man da nicht drin ist, vor allem bei so einem Spiel, das doch dann eine, sagen wir mal, eine, jetzt, man muss jetzt kein Gaming-Veteran sein, aber man sollte sich schon grundsätzlich ein Gefühl für Videospiele haben, dass man bei dem Spiel auch weiterkommt. Und da geht einem sonst eine Story verloren, die für mich fast ungeschlagen ist, was da emotional alles passiert.
Das ist auch so eines der Spiele, die ich dann tatsächlich auf der Liste habe. Auch weil ich einfach keine PlayStation habe, aber dadurch, dass er mittlerweile auf dem PC auch erhältlich ist, glaube ich, will ich dann irgendwann mal im Laufe des meines Lebens reingucken. Aber ich kann halt auch nicht sagen, wann. Und jetzt mit der neuen Restriktion, wo ich sage, hey, du gibst unglaublich viel Geld für Games aus, die du nie gespielt hast, die dann irgendwo rumliegen. Jetzt machen wir das erstmal nicht so. Ja. Ne? Jetzt erst spielen wir die Spiele durch und dann geht's weiter. Und
Deswegen würde ich mir dann eine Serie auch eben wünschen, weil es ist auch ein Spiel, das sehr gemächlich ist. Also brauchte auch lange, bis ich drin bin. Und ich glaube, ganz viele gehen da auch verloren im Spielprinzip. Und deswegen, gerade für die Main Story, müsste es da wirklich einen zugänglicheren Weg geben. Und das sehe ich eben in einer Serie. Das wäre mega nice.
Ja. Ich glaube tatsächlich, mittlerweile sind ja auch die ganzen Serienverfilmungen etwas besser.
Absolut.
In Richtung, oder ja, Serienverfilmung, Spieleverfilmung.
Spieleverfilmung.
Du hast ja damals schon angefangen mit Detective Pikachu, was sehr, sehr gut zumindest den Gaming-Aspekt von Detective Pikachu aufgegriffen hat. Dann der Super Mario-Film jetzt. Ich mochte die Sonic-Filme, mochte ich auch, weil ich keine Ahnung von Sonic habe, aber ich fand ich jetzt ganz gut. Mit The Last of Us, die Serie, jetzt Fallout und Arcane, was ja auch an League of Legends angelehnt ist, aber wirklich echt gut umgesetzt wurde. Ich denke, da sind wir jetzt langsam so an dem Punkt erreicht, angekommen, wo die einfach richtig gut werden, weil die Leute, die daran arbeiten, die Spiele selber gespielt haben auch.
Genau, ja.
Vorher war es halt wirklich so, ey, das hier ist jetzt gerade berühmte oder ne, so eine heiß berühmte IP, die gerade kommt. Machen wir jetzt was damit, ne? Wir machen daraus eine Serie, einen Film, keine Ahnung. Wie zum Beispiel Doom mit The Rock, was halt nicht gut war. Oder viele Uwe Boll-Filme, die halt ja.
Tomb Raider ist ja auch so ein Grenzfall, glaube ich, gewesen, oder damals?
Beide Tomb Raider-Filme, also beide Versionen sogar.
Ja.
Wobei der ja mit Angelina Jolie halt sehr beliebt war, aber eher wegen der Schauspielerin und nicht wegen der Story. Und der andere, der sich ja etwas näher an die neueren Spiele gehalten hat, wurde dann aber auch nicht so ganz gut aufgegriffen. Aber dann hast du aber hier und da dann halt. Also es ist langsam, aber sind wir, denke ich, an so einem Wendepunkt, wo man sagen kann, so ey, die Leute, die daran arbeiten, haben die Spiele selber gespielt und wissen auch, was sie damit machen. Ne? Und vorher hattest du halt, größtenteils würden viele Spieleverfilmungen einfach an Uwe Boll gegeben und er hat dann damit eher was Eigenes gemacht und den Namen dann getragen.
Doing also, Uwe Boll-Things, ja.
Ja.
Ja, ich würde aber auch sagen, wir sind jetzt langsam auch an dem Punkt. Mein Kaffee ist leer. Wir haben wieder über eine Stunde. Es war wieder, also ich glaube, wir könnten noch 2 Stunden labern über alles Mögliche, weil es ist ja einfach das ist einfach so ein Riesengebiet auch. Ich meine, es gibt ganze Sender und Gruppen, die sich nur um Gaming drehen. Die halt ständig da Stuff bringen irgendwie. Deswegen in einer Folge Potrott-Kaffeepause können wir da sowieso nicht alles abdecken. Aber ich glaube, wir haben jetzt eine schöne Stunde zusammen und etwas mehr. Und es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Und ich glaube, den Kaffee werden wir uns bald wieder aufsetzen, den nächsten. Und dann überlegen wir uns, über was wir als nächstes sprechen.
Ja. Vielleicht geht es weiter mit Gaming, vielleicht aber auch was komplett.
Ja, neu. Werden wir sehen. Vielleicht tut sich bis zu dem nächsten Mal ja was in unserem Leben.
Ja.
Vielleicht haben wir uns ja in der Zwischenzeit dann schon getroffen mal für ein Ereignis.
Genau, wo man dann auch darüber erzählen kann, was da passiert ist.
Genau, das wäre ja vielleicht nicht uninteressant.
Ja, so Mitte Mai.
Ja.
Ja.
Dann vielleicht fährt Tu endlich mal in ein gewisses Ausland, wo er, glaube ich, noch nie war.
Das kann sehr gut der Fall sein. nur um dich kurz, ich habe letztens eine Nachricht bekommen, dass mein Zug ausfällt, der in dieses Land fährt. Übrigens 3 Wochen, bevor der Zug überhaupt losgefahren ist. Also, ich bin da mal gespannt drauf. Und die wissen aber auch schon, dass meine Rückfahrt einfach 30 Minuten später hier ankommt.
Das wissen sie jetzt schon.
Das wissen sie jetzt schon, ja. Also die Deutsche Bahn weiß schon so gut Bescheid, wie es in 3 Wochen mit ihren Zügen aussieht. Dass der eine Zug zu spät ankommt und der andere Zug komplett ausfällt. Warum auch immer. Aber das klären wir dann. Das erzähle ich euch dann nächstes Mal.
Sehr schön, dann können wir uns schon auf was freuen.
Ja.
Gut dann.
Dann macht's
Vielen
gut,
Dank Leute. Fürs Zuhören und bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.